HR Info Wirtschaft
mit Alexander Schmidt. Die Automobilindustrie erfindet sich gerade neu, weg von den Verbrennungsmotoren, die 100 Jahre die Fahrzeuge bestimmt haben, hin zu alternativen Antrieben. Das setzt ganz neue Konzepte voraus, die die Autos nicht nur technisch grundlegend ändern, sondern auch ihr Aussehen. Der Designprofessor Lutz Fügener sagt voraus:
Wir werden da auf eine Zeit zugehen, wo sich Autos äußerlich sehr ändern.
Das Design spielt wieder eine größere Rolle. Die Verpackung wird eine andere sein, aber auch die Innenräume. Das Ganze könnte zu dem Unterscheidungsmerkmal in den kommenden Jahrzehnten werden. Autos der Zukunft und ihr zukünftiges Design, unser Thema in hr-info Wirtschaft. Die diesjährige internationale Automobilausstellung in Frankfurt steht angesichts der Klimadebatte unter strenger Beobachtung von Kritikern. Proteste gab es. Schon in der Vergangenheit hatten viele Autohersteller ihre grünen Absichten betont und neue Elektroautos angekündigt. Ob die vielen Ankündigungen mittlerweile auch in die Tat umgesetzt wurden, hat sich Roman Warschauer angeschaut.
Volkswagen setzt in diesem Jahr voll auf Elektro, zumindest während der Pressetage. Mit dem ID.3 genannten elektrischen Kompaktwagen will der Konzern ein neues Kapitel aufschlagen. Der ID.3 soll in der Bedeutung so wichtig sein wie zuvor der Käfer oder der Golf und den Auftakt einer großen Elektrooffensive bilden. Volkswagen-Vorstandsmitglied Ralf Brandstätter ist von dem Auto begeistert.
Mit einem Preis von unter 30.000 Euro und einer Reichweite von bis zu 550 Kilometern nach WLTP wird Elektromobilität erschwinglich und alltagstauglich. Das Design ist wegweisend, zeitlos und cool zugleich. Wir sind überzeugt, der ID.3 wird ein Must-Have.
Erschwingliche Elektroautos, die will man auch bei Opel anbieten. Mit dem Ampera E hat man bereits ein reines Elektro auf dem Markt und nun gibt es auch den Corsa in seiner neuesten Generation mit einem E-Antrieb. Bei knapp unter 30.000 Euro geht es los und der Besitzer soll mit einer Ladung bis zu 330 Kilometer fahren können. Markenbotschafter bei Opel ist Fußballtrainer Jürgen Klopp. Er kann sich gut vorstellen, ein Elektroauto zu fahren, denn das passe genau zu seinen Bedürfnissen.
Ich fahre zum Trainingsgelände, ich fahre nach Hause, ich fahre zum Stadion, ich fahre nach Hause, fertig. So, und ich bin natürlich wie gemacht, ja, bei 330 Kilometer Reichweite bedeutet das für mich, ich muss nur, keine Ahnung, zweimal im Monat laden.
Ein relativ kleines, aber sportliches E-Auto kann man jetzt bei Mini bestellen. Bei der IAA 2017 noch ein Concept-Car, soll der Mini Electric ab dem kommenden Jahr ausgeliefert werden. Der Preis etwas über 30.000 Euro, Reichweite gut 230 Kilometer. Mini-Chef Bernd Körber glaubt, dass der typische Mini-Kunde auch gerne ein Elektroauto nimmt.
Der dominante Anteil lebt in Großstädten. Das werden die ersten Umgebungen sein, wo sich Elektromobilität durchsetzt, sei es regulatorisch getrieben, aber auch von der Annahme, weil es ein neues Thema, innovatives Thema. Das heißt, die Kunden werden als Erste dort das annehmen. Insofern ist gerade eine Marke wie Mini eigentlich prädestiniert dafür, elektrisch zu werden.
Bei Mercedes wiederum finden sich neben einigen Plug-in-Hybriden auch reine Elektroautos. Vom sehr kleinen Elektro-Smart bis zum EQV. Der EQV ist ein Großraum-Van. Bis zu 8 Personen finden darin Platz. Das gab es bisher schon als V-Klasse und nun eben auch rein elektrisch. Benjamin Kähler, bei Mercedes für das Projekt zuständig, sieht viele potenzielle Kunden für das Auto.
So wie die V-Klasse mit Verbrennungsmotor auch, von der Familie, die vielleicht übers Wochenende irgendwie verreisen möchte oder in den Urlaub, bis hin zum Business Shuttle oder als Luxuslimousine für zum Beispiel Flughafen-Shuttles, irgendwas in der Art.
Auch die deutschen Autohersteller kommen langsam aus der Ankündigungsphase raus und bringen nun verstärkt Elektroautos auf die Straße. Und das auch zu Preisen, die für mehr potenzielle Käufer interessant sind.
Jahrzehntelang war der Motor die zentrale Einheit, um die herum ein Auto entworfen und auch gebaut wurde. Fallen diese Verbrenner weg, wie bei den Elektrofahrzeugen, entsteht Raum. Und der bietet Autodesignern ganz neue Möglichkeiten, sagt Paolo Tuminelli, Designprofessor an der TH Köln.
Eine sehr große Freiheit, eigentlich einen Freiraum im Automobil neu zu erschaffen, Allerdings sind die jüngeren Vorschläge der Automobilindustrie noch nicht so weit. Irgendwie hängt die Automobilindustrie noch an der alten Motorhaube.
Bot die Motorhaube doch jahrzehntelang Orientierung, war optisch gerade die Frontpartie mit Augen und Mund ausgestattet. Lutz Fügener, Professor für Transportation Design an der Hochschule Pforzheim.
Für die Designer war der Motor eigentlich immer ein großes Volumen, was man irgendwie verarbeiten muss. Und nicht nur den Motor, sondern auch das Getriebe und die Nebenaggregate. Das musste alles sinnhaft nah beieinander sein. Deswegen war da immer ein sehr großer Raumbedarf. Und dieser Raumbedarf, der ist nicht mehr so gegeben mit den neuen vollelektrischen Konzepten. Da kommen wir also von den Einzelaggregaten auf wesentlich kleinere Volumen und wir können sie viel besser im Auto verteilen. Und das heißt, dass wir in einem Auto den Platz wesentlich günstiger im Hinblick auf die Erfordernisse der Passagiere verteilen können. Und das schafft natürlich auch andere Räume innen und damit auch andere Volumen außen. Und wir werden da auf eine Zeit zugehen, wo sich Autos auch äußerlich sehr ändern.
Wie weit diese Zeitspanne andauern wird, das wissen die Designer noch nicht. Sowohl die aktuellen Angebote der Autohersteller als auch die Zukunftsentwürfe seien noch immer stark von unseren Gewohnheiten geprägt, sagt Paolo Tuminelli.
Möglicherweise sich von dieser Motorhaube zu entfernen, auch für den Nutzer, ist irgendwie eine erschreckende Neuheit. Nämlich, ich habe vorne keine Schnittstelle mehr zur Straße. Also die Motorhaube schützt uns auch, das hat der Mercedes irgendwann erfunden, vor Unfällen und vor dem Ungewissen, was auf der Straße passiert. Also irgendwie ist es psychologisch ein Thema, aber andererseits natürlich von der Automobilindustrie, das, was man bisher gut verkauft hat, will man weiter verkaufen. Nämlich ein Automobil, das wie ein Automobil ausschaut.
Abzulesen beim Pionier Tesla, dessen Entwürfe für ein konservatives Publikum in den USA gemacht sind, sagt Lutz Fügener und nennt zwei Gründe.
Das erste ist, weil die Entwicklungszeiten enorm lang sind in der Autoindustrie. Also schon für ein Auto, was keine neuen Technologien verwendet, sind das ungefähr 50 Monate. Und da kann man also nicht Schnellschüsse wagen, das kann man nicht tun. Und das zweite ist, dass der Kunde in den letzten 25 oder sagen wir 30 Jahren nicht verwöhnt worden ist mit Innovationen. Also der Kunde ist nicht mehr gewöhnt, wenn irgendein Innovationssprung passiert. Das ist auch ein Verdienst der Autoindustrie, also Verdienst hier ausdrücklich in Anführungszeichen. Und zum Beispiel Tesla hat sich nicht getraut, die neuen Möglichkeiten, die eben beschrieben worden sind, auszunutzen, um was vollkommen Neues zu machen, sondern musste das Zeichen, also einfach als Marketingüberlegung dem Kunden geben, ich bin ein ganz normales Auto, also im Fall des Tesla S, der dann rauskam, ich bin ein ganz normales Auto, habe keine Angst vor mir, das sieht so normal aus, wie sich es dann auch fährt, was es dann auch tat. Also man hat das jetzt liegen lassen müssen oder hat es liegen gelassen. Und wird also diese Freiheiten zunehmend erkennen, schon allein, weil man sich jetzt auch wieder absetzen muss von der Konkurrenz. Und das wird langsam Fahrt aufnehmen.
Ein erster zaghafter Versuch ist der Volkswagen ID.3, ein quasi vollelektrischer Golf der Zukunft, sagt Designprofessor Tuminelli.
Volkswagen zeigt uns mit dem ID.3 jetzt auf der IAA ein neuartiges Automobilkonzept, ein neues Baukasten wurde erschaffen, der im Prinzip wie ein Skateboard ist und der Motor sitzt hinten, also wie früher im Käfer. Dennoch gibt es eine Motorhaube vorne, es gibt keinen ausgeprägten Frontgrill mehr, aber das Auto sieht eigentlich noch wie ein modernerer Golf aus. Man könnte in der Tat diesen Raum ganz anders verwenden, wenn man nur, ich sage jetzt so, den Mut hätte, Architektur des Automobils neu zu erfinden. Wir müssen auch nicht vergessen, dass Elektroautos nicht nur eine saubere Antriebsform bedeuten, sondern auch eine andere Art des Fahrens. Die sind im Prinzip auch langsame Autos. Langsamere Autos benötigen keine ausgeprägte Aerodynamik, wie eben bei den jetzigen Autobahnflitzer der Fall ist.
Die gestalterischen Freiheiten, die die neuen Antriebstechnologien den Designern bieten, sind also da, sie werden nur noch nicht umgesetzt. Designer Lutz Fügener mit zwei Beispielen.
Sie müssen sich vorstellen, dass Sie heute mit einem Elektromotor eine Leistung von vielleicht 40 Kilowatt erzeugen können. Der ist nicht viel größer als eine größere Konservendose. Und Sie könnten jetzt eine Antriebsleistung, also wenn ich jetzt mal die 40 nehme, dann könnten Sie die vierfache Antriebsleistung in dem Auto unterbringen, indem Sie die vier Motoren nah an die Räder bauen. Die würden im Auto jetzt gar nicht auffallen, wenn die ein bisschen verkleidet sind. Und die Batterien sind auch Einzelzellen. Da ist man nicht vollkommen frei. Momentan macht man es im Unterboden meistens. Man muss versuchen, die Batterien aus den Crashzonen rauszuhalten, weil also vollgeladene Lithium-Ionen-Batterien sehr empfindlich darauf reagieren, wenn sie zusammengedrückt werden, fangen an zu brennen. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber man kann natürlich das in verschiedene Pakete verteilen und kann die auch mal höher schichten, mal niedriger schichten und das so an die Erfordernisse anpassen. Und die Reserven, die man damit mobilisiert an Volumen, die sind schon enorm groß.
Das sei in etwa so, als wenn man sich den Golf mit einem Innenraum eines Passat vorstelle.
Der Raumgewinn beim Elektroantrieb ist gewaltig. Also es ist nicht nur so, dass wir nur ein Drittel der technischen Aggregate, also der Mechanik, benötigen, sondern natürlich auch die Batterien ließen sich theoretisch als Struktur des Automobils neu erfinden, nämlich es ist keine Flüssigkeit, ich könnte einen Rahmen erfinden, der gleich auch Antriebquelle ist und insofern einfach nur Freiräume haben. Und jetzt, wie man diesen Freiraum gestaltet, ist ein Fragezeichen heute, aber in Anbetracht der Möglichkeiten, die sich ergeben durch die Vernetzung von Automobilen, man spricht von Internet of Things, also das Internet der Dinge, im Auto können wir heute schon Musik per Internet strahlen, Filme ist verboten, aber es kommt bestimmt die Zeit, wo wir uns dann vielleicht im Auto setzen und im Auto arbeiten und uns unterhalten und somit eigentlich den Raum völlig neu definieren, denn die Mechanik verschwindet, was bleiben sind Inhalte und Freiheiten.
Sagt Paolo Tuminelli. Freiheiten für die Designer, besonders wenn diese neuen Antriebstechniken mit dem autonomen Fahren kombiniert werden. Der Fahrer also zum Passagier wird, sagt Professor Lutz Fügener.
Aufgrund dieser Überlegungen über das autonome Fahren hat die Automobilindustrie eine Spezies entdeckt, eine neue, nämlich den Passagier. Der ist vorher fast ignoriert worden im Auto. Man hat ihn also, ich sag jetzt mal, abgespeist mit einem Becherhalter und vielleicht einem kleinen Bildschirm oder was man da auch immer für ihn hatte. Aus dem ganz einfachen Grund, weil meistens der Besitzer des Autos, der Fahrer des Autos war. Und man musste also auf ihn auch abzielen mit den Überlegungen, wie muss ein Auto aussehen und wo muss es seine großen Innovationen haben und liegen die Präferenzen. Und jetzt erkennt man also den Passagier einfach deswegen, weil es Autos geben wird, die nur noch Passagiere haben. Und das sind Probleme, die in der Autoindustrie neu erscheinen. Das sind sie aber definitiv nicht. Wenn wir uns im Flugwesen umschauen, dann sind diese Probleme da seit Jahrzehnten bekannt. Das alte Problem, Passagiere auf längere Reise haben einen kleinen Raum. Und was muss ich ihnen geben und wie muss ich das designen, damit die sich wohlfühlen? Was brauchen die nicht? Da kann man sich also sehr gut mal bei Business Seats umschauen oder bei First Class Seats. Und da gibt es unendlich viele Entwürfe schon seit Jahrzehnten. Und da gibt es hoch innovative Studios, Designstudios, Industriedesignstudios auf der Welt, die sich damit auseinandersetzen. Also die Probleme sind alle schon bekannt, aber für die Autoindustrie sind sie neu.
Sein Kollege Paolo Tuminelli aus Köln sieht das autonome Fahrzeug der Zukunft bereits vor sich, ganz anders als wir es kennen.
Noch sind Autos so gestalten, als ob sie unbedingt immer 300 km/h schnell fahren müssten. Und jetzt gewinnen wir an Freiräumen und geben wir dem Auto eine völlig neue Identität. Nicht mehr wie eine Rakete, sondern vielleicht wie ein Wintergarten auf Rädern oder ein Gewächshaus oder eine Terrasse. Das wäre wunderschön.
Autos bekommen eine neue Identität. Dessen sind sich die beiden Designer sicher. Hatten sie jahrzehntelang viele Kanten, Ecken und große Fronten, die aussehen wie Mäuler, also eine gewisse Aggressivität, so könnte diese Phase bald zu Ende sein, meint Lutz Fügener.
Das wird nicht mehr gehen, wenn die Autos autonom fahren. Also wenn ein offensichtlich als Roboterauto zu erkennendes Fahrzeug auf mich zukommt und das hat eine sehr aggressive Front, dann ist das die einzige Ebene, in der ich das wahrnehmen kann. Es gibt also keine weitere Instanz mehr. Und das würde zum Beispiel ein Fußgänger, der am Straßenrand steht, sehr verunsichern, wenn er nicht dran gewöhnt ist. Und natürlich, die erste Begegnung ist immer eine wichtige. Also es ist die Entscheidung, finde ich das gefährlich, finde ich das nicht gefährlich, ist mir das sympathisch oder nicht. Und da ist also diese übermäßig aggressive Formgebung und Mimik keine Option mehr, meines Erachtens nach.
Einige sagen bereits Autos voraus, die weicher und sympathischer werden.
Wir müssen dem Automobil eine neue Identität geben und ich würde schon sagen, das Automobil resozialisieren. Es muss sympathischer werden, sonst wird es nicht länger akzeptiert.
Interessant bei den neuen Entwürfen, etwa bei den neuen Elektrofahrzeugen wie dem ID3, sind die Räder, die immer größer werden. Professor Lutz Fügener von der Hochschule Pforzheim erklärt es so.
Man hat mit den neuen Möglichkeiten, den Freiheiten im Package, den technischen Freiheiten beim Elektroauto wesentlich leichteres Spiel, größere Räder ans Auto zu bringen, weil man also viele Probleme, die man mit Verbrennungsmotor, Getriebe, Antriebswellen und so weiter hatte, jetzt nicht mehr hat. Die sind leichter zu lösen. Deswegen wird diese Option jetzt gerne gezogen, um das Elektroauto attraktiv zu machen. Weil es muss ja irgendwie attraktiv gemacht werden. Aber da würde ich denken, das ist wie alle Moden, das schwingt immer auf und ab. Also jede Mode schwingt immer auf und ab. Also nichts hält ewig. Und wenn die Räder dann irgendwann mal übermäßig groß waren, dann werden sie vielleicht mal wieder kleiner. Das ist immer so. Das ist das typische, also dieses typische Schwingungsverhalten von Modetrends. Es ist also aus der Wahrnehmung von Automobilen im Allgemeinen jetzt zu erklären, warum man das gerne macht. Aber ich glaube nicht, dass es ewig so bleiben wird.
Davon geht auch Paolo Tuminelli von der TH Köln aus.
Man mag sich vielleicht an den alten Mini von Alec Issigonis erinnern. Das Auto hatte dezidiert kleine Räder, um mehr Freiraum zu bekommen im Innenraum. Jetzt haben wir hier einen Kompromiss. Es gibt einen Trend zu SUVs und zu höheren Autos. Das sind allerdings noch nach fossilen Brennstoffen getriebenen Fahrzeugen. Im Grunde genommen müsste ein Elektroauto sinngemäß kleinere Räder, schmaler auf jeden Fall, aber auch kleiner, denn kleinere Räder bedeuten mehr Freiheit im Innenraum. Irgendwie gibt es einen Designkonflikt, der noch nicht gelöst zu sein scheint.
Größere Räder, kleinere Räder, große Innenräume oder kleine, funktional oder verspielt wie ein rollender Wintergarten, spannende Konfliktlinien, entlang derer sich in den kommenden Jahren einige Entwicklungen abzeichnen dürften.
Ich glaube, jeder, der auch mal so ein älteres Auto gefahren ist und gesehen hat und bemerkt hat, wie einfach, wie unmittelbar es ist, sich in einem kleineren und dennoch funktional gestaltetes Fahrzeug fortzubewegen ist, der wird schnell erkennen, dass die heutigen Autos einfach zu groß, zu schwulstig, zu schwer, zu unübersichtlich geworden sind und dass die Menschen damit einfach überfordert sind. Selbstverständlich im urbanen Raum, aber auch ganz normal auf Landstraßen, man sieht, man hat Angst, diese großen Autos zu fahren. Also ein richtig gestaltetes Automobil, das innen groß und außen klein ist, macht dezidiert Sinn. Und Elektromobilität durch das Ersparnis an mechanischen Bauteilen ist gerade dazu prädestiniert, nicht nur ein großes Auto, der noch größer innen ist, sondern das richtige Auto irgendwie, das neue A und O des Automobils zu schaffen. Noch fehlt dieses Konzept, aber ich sehe die Andeutungen und ich glaube, je schlichter jetzt Autos wieder werden durch Elektromobilität und deren Ausprägung, desto näher kommen wir dem Ziel.
Autodesigner Lutz Fügener sieht vor allem den Generationenwechsel als eine Chance.
Es gibt jetzt eine große Käufergruppe, die das noch hochhält in Fernasien und hierzulande die älteren Menschen, die also sehr massiv Geld für Autos ausgeben. Aber wenn die nicht mehr so massiv kaufen, also wenn sich das rauswächst, dann kommt eine Generation nach, die vollkommen anders sozialisiert ist, was die individuelle Mobilität betrifft und die auch nach anderen Produkten fragen werden und das jetzt auch schon tun. Und dann werden die Hersteller nicht umhin kommen, mit vollkommen neuen Konzepten zu kommen. Also nicht zum Auto allein, sondern wie wir auch wissen, Mobilität anzubieten. Das ist ja alles schon im Werden. Es wird so weit gehen, dass vielleicht das Wort Auto auch nicht mehr unbedingt für alles zutrifft, was wir da sehen werden. Also es werden sich auch Vermischungen von Verkehrsmitteln einstellen. Jetzt ist das sehr stark abgegrenzt. Schienenfahrzeuge sind eben Schienenfahrzeuge und Autos und Straßenfahrzeuge und so weiter. Und öffentlicher Verkehr ist öffentlicher Verkehr und da werden dann Mischformen entstehen und die auch neue Begrifflichkeiten sogar verlangen.
Das Auto, wie wir es kennen, wird es also früher oder später nicht mehr geben. Es wird anders aussehen, es wird sich anders anfühlen, es wird anders angetrieben und es wird zu einem Teil eines größeren Ganzen. Es verliert damit das Alleinstellungsmerkmal, das es heute noch in den Innenstädten und auf den Straßen hat.
HR Info Wirtschaft.
Elektro- und Wasserstoffautos gehören die Zukunft und immer mehr wird auch deutlich, dass auch sie nur Teil eines größeren Ganzen sein werden, zu dem auch das sogenannte autonome Fahren gehören wird. Es wird bei vielen Autoherstellern und Zulieferern bereits konkret getestet.
Die Türen schließen und mit einem Warnsignal setzt sich der Cube langsam in Bewegung. Der Cube ist ein etwas an eine kurze Straßenbahn erinnernder Kleinbus. André Hohm vom Zulieferer Continental ist Leiter des Bereichs fahrerlose Mobilität. Er erklärt, worum es sich genau handelt.
Cube, das ist eine Abkürzung für Continental Urban Mobility Experience. Wir treten damit ein in den Bereich der fahrerlosen Mobilität, von dem wir uns einen sehr vielversprechenden Teil zukünftiger Mobilität versprechen.
Ein Fahrer und damit etwa auch ein Lenkrad, also Fehlanzeige. Der schwarz-gelb lackierte Cube dreht wie von Geisterhand seine Runden auf dem Messegelände.
Das Fahrzeug nimmt wahr, was um das Fahrzeug herum passiert. Und wenn jetzt da ein Fußgänger beispielsweise über die Straße gehen möchte, dann kennt das Fahrzeug das und hält rechtzeitig an.
Dabei geht das Fahrzeug aber sehr defensiv und gemächlich vor. Maximal 20 Stundenkilometer ist der Cube schnell. Damit selbstfahrende Autos wirklich eine Zukunft haben, müssen sie im Verkehrsfluss aber mithalten können, ohne als störend empfunden zu werden. Mercedes etwa fährt bereits im öffentlichen Verkehr mit einem solchen Erprobungswagen. Eine umgerüstete Limousine, die auch auf der IAA zu sehen ist. Doch bis zur Serienreife müsse noch viel getestet und programmiert werden, sagt Michael Hafner, der bei Mercedes zuständig ist für die Entwicklung dieser Technik. Vor allem der Verkehr in der Stadt sei eine Herausforderung.
Es gibt viele, viele unterschiedliche Verkehrssituationen, die vorkommen können. Wir haben eine ganze Reihe davon schon programmiert, ein paar andere sind noch zu programmieren. Ob ein Fahrzeug rechts abbiegt oder links abbiegt, ist völlig anders zu programmieren. Ampelsituationen können in ganz unterschiedlichen Konstellationen vorkommen. Also das ist sehr vielfältig und diese Funktionalentwicklung ist noch am Gange.
Wenn ein Auto ohne Eingreifen des Fahrers unterwegs sein soll, kommt es vor allem auf die Sensorik an. Von einer 360-Grad-Sicht spricht man etwa bei Bosch. Kameras, Ultraschall und Radar würden dafür eingesetzt, sagt Georg Vretos von Bosch.
Und dabei ist ebenfalls wichtig, dass man entsprechende Redundanzen eingebaut hat, sodass bei einem Teilausfall eines Systems, ich sage jetzt mal, dieser Sinn in der Gesamtheit nicht gestört ist und zu 100% auch funktioniert.
Noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahrzehnts könnte das selbstfahrende Auto Wirklichkeit werden, glaubt der Mercedes-Entwickler. Bis dahin kann der Autofahrer schon Teilsysteme nutzen, Brems- und Spurhalteassistenten etwa oder Systeme, die einem das lästige Anfahren und Bremsen im Stau abnehmen. Oder man steigt in den Cube und ähnliche Fahrzeuge, die schon jetzt an immer mehr Orten gemächlich ihre Runden drehen.
Roman Warschauer war das über das autonome Fahren. Sie hören H-Info Wirtschaft. Bei den alternativen Antriebstechniken spielt die Elektromobilität eine herausragende Rolle. Allein der VW-Konzern will in den nächsten 10 Jahren 70 neue E-Modelle auf den Markt bringen. Doch es gibt viele, die Zweifel haben, ob die batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge die Lösung sind. Sie setzen stattdessen auf einen Durchbruch bei der Brennstoffzelle.
Eine schwarze Mercedes-Limousine gleitet über das IAA-Gelände, hält an, ein Shuttle-Service. Zwei Männer steigen aus, hasten in eine der Ausstellungshallen. Auf dem Auto sind blaue Luftblasen aufgeklebt. Das soll zeigen, dass es sich um ein Fahrzeug mit besonderem Antrieb handelt.
Ist Elektrofahrzeug halt und mit Wasserstoff halt, ja?
Ein Auto mit Brennstoffzelle, angetrieben mit Wasserstoff. Eine absolute Rarität, die aber zeigt, die Technologie funktioniert.
Was mich nur stört, ist dann halt, wenn man wirklich dann auf der Straße fährt, dass dann die Passanten einem nicht hören wegen dem Motor. Bei so einem Fahrzeug jetzt, wo man nichts hört, da sind die halt nicht so wirklich achtsam.
Sagt's, drückt aufs Gaspedal und rollt unhörbar davon. Bis Autos mit Brennstoffzelle im normalen Straßenverkehr Alltag werden, dürfte es aber noch Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern. Noch ist es zu teuer und unökologisch, Wasserstoff in großen Mengen zu gewinnen. Volkmar Denner, der Chef von Bosch, glaubt aber, dass sich die Brennstoffzelle langfristig durchsetzen wird, neben anderen Antriebsarten.
Wir glauben, dass die ersten Einsatzgebiete für die Brennstoffzelle werden LKW sein, wo die batterieelektrische Mobilität aufgrund des großen Batteriegewichtes unserer Ansicht nach keine Option sein wird. In einer zweiten Phase rechnen wir aber damit, dass die Brennstoffzelle sich auch im PKW durchsetzen wird.
Bis dahin müssen aber noch einige Probleme gelöst werden. Gar nicht so sehr bei der Technik, dem eigentlichen Antrieb. Vielmehr bei der Frage, wie der Wasserstoff gewonnen werden kann. Birgit Scheppert ist Physikprofessorin an der Hochschule Rhein-Main in Rüsselsheim. Sie befasst sich seit Jahren mit dem Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff. Für sie ist klar, das Ganze geht nur auf, wenn der Wasserstoff mit erneuerbaren Energien gewonnen wird.
Mein Herz schlägt für Wasserstoff, weil wir wie in der Natur geschlossene Kreisläufe machen können. Wir können aus Wasser mittels erneuerbaren Strom Wasserstoff und Sauerstoff produzieren und am Ende kommt wieder Wasser raus. Also wir können tatsächlich, ohne langfristig Spuren in der Umwelt zu hinterlassen, fahren, elektrischen Strom produzieren, was immer wir brauchen.
Der Automobilzulieferer EDAG aus Fulda arbeitet für Mercedes an der Brennstoffzelle. Matthias Moser von EDAG sagt, grundsätzlich sei Wasserstoff geeignet, Energie, vor allem regenerative Energie, zu speichern.
Wenn ich heute sehe, wie viele Windräder stehen zu Zeiten, wo sie Energien erzeugen könnten, und wir hätten die Möglichkeit, das besser zu speichern in Form von Wasserstoff, da gibt es Möglichkeiten. Aber es gibt nicht die eine Lösung dazu. Also wir werden in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ganz verschiedene Varianten sehen.
Dass es derzeit kaum Wasserstofftankstellen gibt, ist aus Sicht von Michael Moser aber kein Problem. Diese Infrastruktur sei leichter aufzubauen als die für Elektroautos.
Infrastruktur ist bei der Wasserstoffversorgung etwas einfacher. Da haben wir die Chemieindustrie im Hintergrund. Da könnten wir Tankstellen einfacher umrüsten.
Allerdings ist die Autoindustrie beim Thema Brennstoffzelle gespalten. VW-Chef Herbert Diess erteilt der Brennstoffzelle eine klare Absage.
Sie brauchen einfach Wasserstoff, der CO2-neutral hergestellt ist. Das ist heute praktisch nicht möglich, weil sie da natürlich enorm viel Kapazitäten bräuchten. Aus regenerativer Stromerzeugung, um diesen Wasserstoff herzustellen, etwa dreimal so viel wie fürs Elektrofahrzeug.
Dass Herbert Diess nichts von der Brennstoffzelle wissen will, dürfte auch daran liegen, dass er auf der IAA gerade eine milliardenschwere Elektrooffensive gestartet hat. Da passt die Brennstoffzelle eben nicht ins Bild. Die Rüsselsheimer Forscherin Birgit Scheppert sieht das langfristig jedenfalls ganz anders.
Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, Batterie ist nur eine Zwischenphase. Langfristig wird es Brennstoffzelle werden.
Das Rennen um den Antrieb der Zukunft ist in vollem Gange.
Die Brennstoffzelle, ein Beitrag war das von Lars Hofmann. Die Autos der Zukunft und ihr Design, unser Thema in hr-info Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, als Podcast, dann können Sie das unter hrinforadio.de.